Aber weißt du, es müssen es nicht nur die Rahmenbedingungen, das ist das eine, das auf dem Blatt Papier schreiben, darüber zu sprechen. Das Leben, das ist das andere. Und das ist nochmal ganz, ganz, ganz arg wichtig. Es vorleben und nicht nur zu predigen, sondern wirklich leben, mit Leben füllen, ist für mich immer nochmal ein weiterer Schritt.
Du willst also behaupten, dass die Führungskraft auch eine wichtige Rolle bei dieser Transformation spielt?
Das will ich behaupten.
Rhetorische Frage natürlich.
Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance.
Liebe Stefanie, herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge. Es ist mir wirklich eine sehr, sehr große Freude, dich hier als Gast begrüßen zu dürfen. Und auch das Thema, über das wir heute sprechen, ist ja eins meiner Lieblingsthemen oder ja meine Herzthemen. Bevor wir aber loslegen, möchte ich dich bitten, natürlich dich einfach mal vorzustellen. Wer bist du? Wo arbeitest du? Was ist deine Leidenschaft? Wofür bist du so richtig Feuer und Flamme?
Danke, Viktor. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Und Kultur ist auch mein Herzensthema. Deswegen freue ich mich auch, mit dir heute sprechen zu können. Und ich bin eine sehr leidenschaftliche Person. Deswegen würde ich mit meiner Leidenschaft gerne anfangen. Und das ist, ich sage immer, es ist eine Kombination aus Finance, Menschen und Führung. Und da gehört das Thema, was wir heute besprechen, auch irgendwie mit dazu.
Ja, genau. Du hast gesagt schon Kultur. Inwiefern hast du Berührung mit Kultur in deiner aktuellen Tätigkeit? Erzähl doch mal 2, 3 Takte.
Ich bin ja Führungskraft bei der DKMS und darf da den Finanzbereich verantworten. Und als Führungskraft ist man Teil einer Kultur natürlich, aber auch Vorbild einer Kultur und kann Kultur auch gestalten.
Genau.
Deshalb passt das Thema auch ganz gut zu mir, ja.
Und gestalten ist genau das richtige Stichwort. Und bevor ich die erste Frage an dich habe, natürlich einfach noch meine Bitte an alle Zuhörer und Zuschauer, gerne die Folge, wenn sie euch gefällt, liken, abonnieren und gerne auch weiterempfehlen natürlich. Genau, Daumen hoch. So, Steffi, Kultur. Du bist ja in einer Führungsposition im Accounting und du hast vor einigen Jahren eine Kulturtransformation oder eine kulturelle Transformation angestoßen. Was war die Ursache? Was war der Moment, wo du gesagt hast, hey, wir müssen was machen?
Ja, also es war vor circa 3 Jahren und als ich bei der DKMS auch angefangen habe. Wir sind einfach auf einem Wachstumspfad immer noch und Internationalisierungspfad und wachsen in der Finance-Abteilung auch extrem oder sind extrem gewachsen. Und da Kulturtransformation war da dringend nötig, weil man einfach die Strukturen hat anders anpassen müssen und damit auch die Kultur oder anders auch arbeiten müssen, um dem Wachstum und der Internationalisierung gerecht zu werden. Das war so der Grund für diesen Gedanken, kulturelle Transformation.
Okay, also letztendlich Internationalisierung und wahrscheinlich ein Stück weit natürlich, eine Kultur ist ja etwas, das sich ja etabliert und festigt natürlich in einem Unternehmen und ist ja auch dann schwer veränderbar. Und wenn sich aber ein Unternehmen verändert, so wie du gesagt hast, wie euer Unternehmen sich verändert, dann muss man dann noch schauen, okay, passt diese Kultur, die wir haben, zu dem Unternehmen, wo es sich hin entwickeln will, ne? Und da muss man dann auch anpassen. Und du hast dann auch festgestellt, ja, wir müssen an der Kultur arbeiten.
Ja, absolut. Gerade der Finance-Bereich. Also da waren wir in einer Kultur unterwegs, die noch eher dem Klein-Klein, also jeder hilft sich immer und wenig Verantwortlichkeiten oder auch die Kultur der Chef entscheidet so ein bisschen am Ende des Tages und ist auch der komplette Wissensträger. Und dass diese Kultur in mehr Eigenverantwortung, Vertrauen in sich selbst und seine Fähigkeiten, bessere Strukturen und gegenseitiger Austausch, Feedbackkultur und alles, was dazu gehört. Also das ganze Paket.
Jetzt muss man natürlich auch sagen, du hast ja auch das Stichwort gesagt, Finance, Accounting. Und jetzt ist gerade diese Funktionen, und ich habe ja auch das Glück, ein paar Unternehmen in diesen Bereichen begleiten zu dürfen in der kulturellen Arbeit, die sind natürlich schon so geprägt, dass da alles sehr präzise, sehr akkurat laufen muss. Es hat konkrete Deadlines, es gibt viele Guidelines und so weiter. Und gleichzeitig sagst du, naja, man erwartet schon, dass Mitarbeiter selber Entscheidungen treffen, dass man auch ja, ein Stück weit auch vielleicht kreativer sind und vielleicht auch vorhandene Prozesse vielleicht auch in Frage stellen. Wie passt das für dich zusammen, also dieser scheinbare Widerspruch?
Wie gesagt, ich finde es irgendwie gar keinen Widerspruch, aber ich weiß, was du meinst. Also es gibt natürlich Dinge, die sind bei uns gesetzt im Finance, das ist ganz klar. Und die müssen von der Qualität passen, da kann man auch nicht experimentieren. Wir haben Deadlines, an die wir uns halten müssen und klare rechtliche Vorgaben. Und das ist auch ganz, 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 ganz wichtig. Nichtsdestotrotz gibt es einfach auch genug Möglichkeiten, selbst zu entscheiden, Prozesse zu hinterfragen im Finance-Bereich, wie in jedem anderen Bereich auch. Und auch kreativ zu werden. Das finde ich nämlich ganz schön, dass du das sagst, weil die Finance-Leute werden nicht als sehr kreativ empfunden. Das finde ich tatsächlich nicht. Kreativität und Innovation gehört auch in den Finance-Bereich. Daran glaube ich ganz fest und muss Teil der Kultur sein. Und ich glaube, es geht beides. Und es sollte auch beides gehen und muss sogar beides geben. Eine Sache, die, wo wir sagen, okay, da können wir einfach nichts dran ändern, das bleibt so, da gibt es auch klare Entscheidungslinien und dann gibt es aber auch noch ganz, ganz viel Spielraum, wo wir selber mitentscheiden können und mitwirken und kreativ und innovativ sein dürfen.
Wenn man selber sich vielleicht noch erinnert, na, so in die Studienzeiten oder so, und da hieß es ja dann auch, bist du der Logische, der Strikte, der Klardenkende, in Anführungszeichen, dann musst du irgendwas machen mit Richtung Rechnungswesen, Controlling. Oder bist du der Chaot, in Anführungszeichen, der kreative Kopf, dann musst du Vertrieb, Marketing gehen oder so. Ne? Und das hat, glaube ich, schon über Jahre und Jahrzehnte lang so ein Stück weit auch das Berufsfeld geprägt. Und ich glaube, das ist nicht mehr so, ne? So wie du sagst. Auch in den Berufen, wo man ja trotzdem viel mit Richtlinien und viel mit Vorgaben arbeiten muss, die nicht in Frage gestellt werden müssen. Ich meine, es wäre fatal, wenn wir jeden Monat erstmal einen Stuhlkreis machen und darüber diskutieren, wie wir einen Abschluss machen. Und trotzdem braucht es Kreativität, braucht es Freiräume, braucht es auch, was du vorher gesagt hast, vielleicht ein Stück weit Abkopplung vom Chef. Also der Chef gibt nicht immer alles vor. Gibt gewisse Themen, die Mitarbeiter selber in die Hand nehmen müssen.
Absolut, ja. Und ich finde, auch jeder Mensch vereint auch Kreativität und kann unterschiedliche Sachen mit vereinen, zum Beispiel Kreativität und analytische Fähigkeiten und Logik. Ich finde immer, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken, man muss in Finance und dann ist man nicht kreativ. Das glaube ich ganz fest, dass in jedem irgendwie doch auch was Kreatives, Innovatives. Man muss es natürlich wecken in einem und man muss Freiräume dafür schaffen, damit man kreativ und innovativ wird. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, sonst funktioniert es nicht. Und das ist aber auch Teil meiner Führungsaufgabe.
Und jetzt kommt Werbung. Kennst du das? Dein Arbeitstag startet und bevor du überhaupt einen Kaffee in der Hand hast, wirst du von Zahlen, Reports und Rückfragen überrollt. Alles wichtig, alles dringend. Aber es geht auch anders mit Sage Intacct, der cloudbasierten Finanzmanagementlösung für schnelleres, transparenteres Arbeiten. Mit Echtzeit-Insights, Automatisierung und Sage Copilot, dem neuen KI-Assistenten. Der fasst dir die wichtigsten Kennzahlen zusammen, übernimmt wiederkehrende Aufgaben und erstellt Auswertungen. Du konzentrierst dich auf Wachstum und Strategie. Und für alle Hörerinnen und Hörer von Nice to Know for CFO gibt es ein exklusives Angebot. 20% Rabatt auf die ersten 12 Monate, inklusive Sage Copilot. Alle Infos unter sage.com/CFO-podcast. Den Link findest du auch in den Shownotes.
Jetzt ist es ja bei Kultur so, das ist ja so ein scheinbares Soft-Thema oder wird als Soft-Thema abgetan, sage ich mal. Also ja, klar, ich meine, ist alles nett, weil wir Geld haben und Zeit haben, kümmern wir uns um die Kultur. Aber was dabei richtig rauskommt, da kann man dran glauben oder nicht. Und daran glaube ich nicht und du glaube ich auch nicht. Also Kultur ist, glaube ich, ein wirklich harter Fact, was man auch so ein Stück weit auch messen kann oder messbar machen kann. Woran würdest du machen, also jetzt sagen wir im Sinne von Messbarkeit, wann ist eine gute Kultur und wann ist eine schlechte Kultur? Wie misst man das? Wie stellt man das fest?
Also ich sehe das genauso wie du. Also das als die Kultur als Soft Skill zu bezeichnen, sehe ich gar nicht so. Kultur ist wirklich ein Erfolgsfaktor und auch ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor. Mhm. Punkt. Und das messbar kann man das machen, also an der Qualität der Arbeitsergebnisse zum Beispiel und auch an der Schnelligkeit. Auch die Schnelligkeit ist messbar mit guter Kultur, weil hat man eine gute, innovative Kultur, eine Kultur, die über Prozesse nachdenkt, wo das Team sich zusammensetzt, schafft man effizientere Prozesse. Prozesse zum Beispiel und ist damit schneller oder qualitativ besser. Und das sind ganz klare KPIs, die man messen kann. Mhm. Das ist natürlich auch so klassisch Fluktuationsquoten, Krankheitsraten. Bei einer guten Kultur kann man einfach sehen, dass da die Quoten nach unten gehen. Und das sind einige von den messbaren Beispielen. Also absolut messbar. Ganz, ganz wichtig, ja.
So richtig harter Stoff, ne?
Und ja, absolut.
Du hast ein paar Sachen schon angesprochen und ich habe mir über Weihnachten, darf das gar nicht so laut sagen, ich habe über Weihnachten mir ein bisschen Mühe gegeben, so mich ein bisschen versteckt und habe da tatsächlich so einen Kulturrechner mal aufgebaut, wo ich dann genau diese Sachen, die du gesagt hast, also Fluktuation oder Nacharbeit oder Unproduktivität, da gibt's ja dazu tatsächlich sehr, sehr viele Studien, die sehr solide sind und die halt aufzeigen, dass diese Themen und wie viel diese Themen den Unternehmen Geld kosten. Und ich habe mir tatsächlich dann diesen Spaß gemacht, diesen Kulturrechner mal aufzubauen, webbasiert, um zu zeigen, hey, wenn ihr eine Fluktuationsquote von so und so viel Prozent oder so und so viel Mitarbeitern habt oder wenn ihr eine Krankheitsquote habt oder wenn die Fehlerquote in Abschlüssen oder wo auch immer, das sind Euros. Die kann man messen. Die sieht's mal zwar nicht in der G&V aus einer extra Zeile, Kulturkosten, aber das sind echtes Geld, das eine schlechte Kultur verloren geht, ne?
Das wäre doch mal was. Kulturkosten als Aufwand.
Ja.
In der P&L. Genau. Sehr spannend.
Ja, oder?
Ja.
Kreative Buchhaltung, ne? Könnte man mal anstoßen und eine Zeile Kulturkosten mal ausweisen, ne? Da würden Sie, glaube ich, einige heiße Ohren bekommen, ne? Wenn man das sieht. Aber nee, ich glaube, die Tatsache ist tatsächlich dieses Märchen oder dieses Glauben, dass Kultur ein Soft-Thema ist. Ich glaube, das ist vorbei. Man kann das wirklich schwarz auf weiß rechnen und jeder Verantwortliche, auch Finanzverantwortliche, so wie du jetzt auch, kann es auch schwarz auf weiß nachweisen. Hey, pass auf, das sind die Fakten. Das kostet mich so und so viel 100.000 pro Jahr. Deswegen muss ich da was machen.
Absolut. Auf jeden Fall. Also das sehe ich genauso. Das wird komplett, ich finde leider immer noch, oder es wird bei mir so immer noch leicht unterschätzt, aber es gibt immer mehr Awareness für das Thema und man sieht es immer mehr und es ist einfach, wie gesagt, zeichnet sich als Erfolgsfaktor aus und wenn man da nicht mitzieht, dann wird das spürbar.
Genau, genau. Also wir machen das tatsächlich so, wenn wir in Unternehmen so eine Kulturtransformation machen, dann machen wir tatsächlich auch so eine Bestandsaufnahme von KPIs, auf die wir uns vereinbaren, so wie Fluktuation, Krankheitsquote, Nacharbeitsquote. Und dann zeigen wir auf, okay, das sind eben die Kosten. Kannst du natürlich nie auf Null runterbringen, natürlich. Und nach einem Jahr zum Beispiel kann man das nochmal messen, weil die Zahlen sind ja alle im System. Und ich glaube, das könnte so ein Motivator sein für alle, die so eine Kulturtransformation anstoßen wollen. Das kannst du messen. Das ist ein Business Case, den man dahinter legen kann und sagen, wenn ich die und die Themen mache, dann könnte ich das und das Ergebnis erwarten und das messe ich danach. Und so kann man auch die letzten Zweifler vielleicht überzeugen, ne? Jetzt sind ja gerade Menschen im Finanzbereich, glaube ich. Ich glaube, da sind wir uns einig, die sind ja durch ein sehr starkes Qualitätsbewusstsein geprägt. Die möchten keine Fehler machen und sollten auch natürlich in gewissen Bereichen keine Fehler machen. Und diese pflichtbewussten Menschen, die will man jetzt bei so einer Kulturtransformation in den meisten Fällen, also so was ich sehe, die will man zum Experimentieren bewegen. Also Sachen auch mal probieren und den Chef nicht gleich um Erlaubnis fragen und den noch mit dem und dem abstimmen, ne? Wie kann man die Menschen, die jetzt vielleicht über Jahrzehnte dieses Pflichtbewusstsein in Fleisch und Blut verinnerlicht haben, zu diesen kleinen Schritten, zu diesen kleinen Experimenten bewegen?
Ja, das ist echt super spannend. Das habe ich mich auch so gefragt. Wir haben in unserem Bereich ein Prinzip entwickelt, also wir haben mehrere Prinzipien entwickelt für unser Handeln im Finanzbereich und eins davon passt ganz gut zu dem, was du sagst, und zwar ist es good enough for now, safe enough to try.
Super.
Das ist das Prinzip, bedeutet, natürlich müssen wir safe enough to try uns an gewisse Sachen halten und manche Sachen sind einfach und diskutabel, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, da wird nicht experimentiert, Punkt, Schluss. Und dann gibt es aber viele, viele Bereiche, wo wir auch ein bisschen experimentieren dürfen und sollen. Wie schaffen wir das bei Personen, die das einfach jahrelang anders gemacht haben? Wir müssen einfach Räume dafür schaffen. Arbeitsgruppen, wir sprechen auch viel darüber. Wir müssen Erlebnisse schaffen, Erfolgserlebnisse, die beim Experimentieren uns dann zu einem besseren Ergebnis geführt haben, um dann zu zeigen, es lohnt sich auch auszuprobieren und ist eigentlich sogar schon fast Pflicht, mal aus der Welt rauszukommen und andere Sachen zu probieren, um weiterzukommen. Gerade im Wachstum, wir müssen lösungsorientiert arbeiten und miteinander ausprobieren, ganz oft. Und das braucht Zeit und bei dem einen geht es schneller und bei dem anderen weniger schnell. Aber die Formate müssen wir vorgeben und geben wir vor. Und auch die Erlaubnis, also so ein Führungsteam oder beziehungsweise nicht nur die Erlaubnis, sondern das Ganze fördern auch noch. Probiert euch aus und man muss einfach ständig darauf hinweisen und sagen, probiert es aus und Fehler zulassen. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Dieses Vertrauen schaffen, die Kultur schaffen, dass man das auch darf und man ist und dass es auch gewünscht ist und dass, wenn es schief geht, steht die Führungskraft auch hinter einem und es ist nicht schlimm.
Ja. Also Vertrauen und psychologische Sicherheit. Kurz als Merker, wir kommen gleich darauf zu sprechen. Ich will aber noch ein anderes spannendes Thema aufgreifen, das du gerade gesagt hast. Ihr habt bestimmte, wie hast du das gesagt, Formate definiert. Und ich sage das auch mal in meiner Sprache, aber das ist genau das Gleiche. Wir schaffen gewisse Strukturen, gewisse Rahmenbedingungen definieren, gewisse Spielregeln vielleicht neu definieren. Und auf dieser Basis kann sich dann die neue Kultur dann entwickeln. Weil manchmal habe ich so die Situation, dass man dann sagt, hey komm, wir machen mal eine kulturelle Transformation, wir machen jetzt Workshops dazu. Und dann sage ich, ja, gut, aber lass uns über die Rahmenbedingungen zuerst sprechen. Weil wir brauchen einen Nährboden, auf das die neue Kultur dann aufsetzen kann. Weil das auch eine neue Kultur kann nicht in einem regellosen Raum funktionieren oder eine Chance haben. Deswegen ganz interessanter Aspekt, den du da angeschnitten hast. Nicht abgestimmt, also deswegen sehr, sehr spannend.
Absolut bei dir. Genau dieses Rahmenwerk haben wir durch diese Prinzipien geschaffen. Ja. Genau das ist das, was wir auch geschaffen haben. Und da hast du absolut recht. Es braucht schon einen Rahmen und es gibt den Leuten auch Sicherheit.
Genau.
Wo können sie sich bewegen und wo ist halt der Spielraum dann zu Ende? Aber wo sind einfach, wie beim Fußballfeld, die Marker halt, die Eckpfeiler und...
Ja, da gibt es ja auch ein Regelwerk. Ne? Also sobald der Fußballer auf dem Feld ist, ich glaube, wir sind beide keine Fußballer, aber soweit wissen wir, sobald ein Fußballer auf dem Feld ist, ist er sich selbst überlassen und seinen Spielkameraden. Aber dieses Regelwerk sorgt dafür, dass es überhaupt ein Fußballspiel wird. Und so ist es im Unternehmen letztendlich auch. Ne? Und was du gerade gesagt hast, und so wird die Sache auch rund, diese psychologische Sicherheit, wenn man die erreichen will, und die ist, glaube ich, absolut notwendig in einer kulturellen Transformation, wenn man diese rüttelt und die verändern will. Und diese psychologische Sicherheit, und jetzt schließen wir den Kreis, die braucht ein Rahmenwerk, die braucht Regeln, die braucht Vereinbarungen, die vielleicht auch anders sind als bisher, wo der Chef vielleicht alles entschieden hat. Da sind die Regeln sehr einfach. Alles, was es zu entscheiden gibt, kommt zum Chef auf den Tisch. Wenn man dies ändern will, dann müssen andere Spielregeln her, ne?
Aber weißt du, es müssen es nicht nur die Rahmenbedingungen, das ist das eine, das auf dem Blatt Papier schreiben, darüber zu sprechen. Das Leben, das ist das andere. Und das ist nochmal ganz, ganz, ganz arg wichtig. Es vorleben und nicht nur zu predigen, sondern wirklich leben, mit Leben füllen, ist für mich immer nochmal ein weiterer Schritt.
Du willst also behaupten, dass die Führungskraft auch eine wichtige Rolle bei dieser Transformation spielt?
Das will ich behaupten.
Rhetorische Frage natürlich. Ja, also ich sag mal, Wasser vorbeten und Wein trinken funktioniert natürlich. Und ich glaube, da hast du sicherlich auch schon witzige Situationen erlebt und ich auch. Ne? So eine Führungskraft, die auch aus dem Rechnungswesen kommt, die ist natürlich auch geprägt durch die Art und Weise, wie vielleicht man 20 Jahre gearbeitet hat. Und diese müssen sich auch anpassen. Eigentlich sogar ein Tick schneller, weil du sagst, die müssen es ja vorleben, so ein Stück weit. Kann man sagen, dass eine kulturelle Transformation bei der Führungskraft beginnt?
Ja.
Schon,
ja. Oder? Ich habe kurz überlegen müssen, ob es nur an der Führungskraft liegt. Es gibt wahrscheinlich noch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber ich glaube, die Führungskraft ist schon sehr essentiell und gibt es eigentlich auch vor. Mhm. Tatsächlich.
Und sie muss auch bereit sein, sich selber zu ändern, oder? Also man kann ja nicht erwarten,
ich muss mein Team oder das Team muss sich ändern. Ich will, dass ihr proaktiver seid, wenn nicht die Erkenntnis da ist, ich muss zuerst mich ändern.
Absolut. Zum Beispiel das Thema Vertrauen. Das ist das eine, Vertrauen schenken, aber auch in sich selber zum Beispiel vertrauen und loslassen. Sonst, ich kann nicht das Vertrauen aussprechen und dann nicht loslassen können, zum Beispiel. Das spricht sich. Und du hast recht, das fängt bei einem selber an. Und man muss sich ständig reflektieren und hinterfragen und selber vorleben und authentisch sein. Sonst, ja, funktioniert es nicht. Absolut.
Ja. Und vielleicht zum Stichwort authentisch. Ich glaube, keiner erwartet auch von einer Führungskraft nicht, dass es irgendwie eine Art Übermensch ist oder so. Das heißt, authentisch auch in dem Sinne, würde ich jetzt interpretieren, deine Worte, dass eine Führungskraft, auch wenn nicht alles glatt läuft, also eine Führungskraft zum Beispiel sagt, ja, ich vertraue euch und nachher dann doch irgendwie das Ruder halt in sich reißt im Reflex, dass sie auch einfach auch ehrlich sagt, hey, das war nicht okay von mir und ich stehe dazu. Und ich versuche es beim nächsten Mal besser zu machen, oder? Das ist auch authentisch.
Absolut, absolut. Ach, das passiert mir oft. Das passiert einfach auch gerade in Stresssituationen, dass man zum Beispiel dann, auch wenn man sich vorgenommen hat, nicht so viele Ratschläge oder nicht so viel die Lösung zum Beispiel vorzugeben. Oft passiert es, weil man dann schnell weiterkommen möchte, dass man dann halt doch anfängt, die Lösung vorzugeben. Und wichtig ist, ganz wichtig, sich zu reflektieren, sich das bewusst zu machen. Bei mir dauert es dann immer so eine Nacht und dann zu realisieren, okay, halt, das war nicht okay, ich habe das schon vorgehabt, das war, und dann zurückzuholen und sagen, das Team auch, ich rufe die auch an und sage, ah, da hätte ich euch mehr Freiraum geben müssen oder erzählt mir doch nochmal eure Lösungen, ich weiß nicht, ob meine Lösung die beste war und einfach ganz klar, das ist total authentisch, selber zu sich zu stehen und zu Fehlern zu stehen, ja, und kein Übermensch zu sein, das ist ja völliger Quatsch, also das ist ja aus alten Zeiten, ja.
Ja, und das ist ja auch ein tolles Gefühl, wenn die Mitarbeiter zu einem kommen und sagen, hey, Chef, Chefin, ich habe ein Problem, wie lösen wir das? Dann ist so, der erste Reflex ist, klar, ich bin der Chef, ich habe die Erfahrung, ich sage jetzt mal, wie es geht. Und ich glaube, das sollte man weitestgehend reduzieren. Klar, du hast recht, in Stresssituationen und so weiter kann das schnell passieren. Aber ich glaube, wenn man da so ein Stück weit in die Coach-Rolle springt und sagt, hey, was ist denn dein Gedanke dazu? Oder wie sehen deine Lösungsalternativen aus? Also ähnlich, wie du das auch gerade gesagt hast.
Ja, und man kommt, ich habe das so oft schon erlebt und auch wieder kürzlich, wenn man ins Gespräch kommt und in Diskussionen und wirklich aktiv auch einfordert, die Perspektiven der Leute, man kommt zu definitiv besseren Lösungen, als wenn man das alleine tut. Und das ist auch so, glaube ich, wenn man diese Fehler zugibt oder dann auch sagt, das war nicht richtig von mir und so weiter, dass die Leute es einfach auch auf Augenhöhe. Man schenkt da auch wieder Vertrauen und man arbeitet auf Augenhöhe. Ob jetzt Führungskraft oder Mitarbeiter, es spielt einfach keine Rolle. Ja, das sind einfach andere Arten der Aufgaben, die man hier erfüllt.
Mhm, genau. Ich denke auch. Ne? Also letztendlich muss man auch als Führungskraft akzeptieren und einsehen. Und sobald man diese Erkenntnis hat, ist es auch viel besser, dass die eigentlichen Experten diejenigen sind, die den Job schon ausführen seit 10, 20 Jahren. Und sobald man diesen Mitarbeitern letztendlich auch diese Entscheidungsfreiheiten gibt, dann kann ich mich als Führungskraft auf das Führen konzentrieren und mich nicht ins Tagesgeschäft dann auch einbinden lassen.
Richtig. Und diese Entscheidungen sind durchaus besser, wenn ich die alleine führe, was wiederum bedeutet, dass wir erfolgreicher sind mit dem, was wir tun und effizienter. Und das ist die Kultur, wo wir dann wieder auf die Kultur Entscheidungen selber treffen oder mit an Lösungen arbeiten. Und das ist wegen, ist es wieder ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor.
Genau. Bessere Entscheidungen, schnellere Entscheidungen, weil die Mitarbeiter sie selber treffen. Ne? Die Mitarbeiter fühlen sich in den meisten Fällen, zugegebenermaßen nicht immer, aber fühlen sich in den meisten Fällen auch motivierter, weil sie es selber in der Hand haben. Und dadurch steigt natürlich auch die Arbeitsmoral. Und das sind alles Hard Facts, wie wir vorher schon gesagt haben, die man messen kann. Ne? Jetzt ist bei so einer Kulturtransformation, wie bei jeder anderen Transformation natürlich, läuft nicht immer alles rund. Was können so typische Stolperfallen sein, wo man dann sagt, ja, beim nächsten Mal würde ich es wahrscheinlich anders machen oder würde ich vielleicht nochmal eine Schleife mehr drehen oder irgendwie so?
Oft ist, und das hat ja auch was mit dem Wachstum zu tun, ist bei Kultur eigentlich ähnlich, es entwickelt sich und es braucht Zeit. Das heißt, Geduld ist, glaube ich, was ganz wichtig ist, Ich bin jetzt auch nicht der geduldigste Mensch, muss ich sagen, aber es ist, nein, aber also es ist, glaube ich, jetzt nicht damit getan, dass man sagt, ach ja, okay, ich habe jetzt ein Konzept für einen Kulturwandel oder eine kulturelle Transformation, halbes Jahr und dann bin ich damit durch und Haken dran. Das ist auch ein Ongoing, es ist ein ständiges daran arbeiten und es braucht Zeit und man muss auch einen festen Glauben daran haben, dass es sich schon fügen wird. Ich muss sagen, mein Learning ist, ich war zwischendurch auch nicht, also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, hier habe ich ein Konzept und ich will kulturell jetzt transformieren, sondern es ist passiert. Und man hat dann zwar hier und da diese Prinzipien erstellt und man lebt es vor und so weiter. Und ich habe mich dann zwischendurch auch gefragt, oh, führt das alles zum richtigen Ergebnis? Und was wird das Ergebnis überhaupt sein? Was ist dann am Ende das, was wir dann erreichen? Und irgendwann kam dann der Aha-Effekt, wow, das hat sich dann irgendwie gefügt. Aber es hat Jahre, wirklich Jahre gebraucht. Und wie gesagt, Geduld ist was Wichtiges, weiterhin daran glauben, festhalten und nicht die Leute überfordern auch mit ganz viel Veränderungen, sondern Kultur schleicht sich auch so ein bisschen ein und es muss ständig daran gearbeitet werden, damit es auch erhalten bleibt.
Also wirklich auch so ein Stück weit agil auch darauf eingehen, was passiert, wann braucht es was, zu welcher Zeit oder so. Ich sehe es auch ab und zu, dass gerade so eine Kulturtransformation als Projekt betrachtet wird. Also klassisches Projekt, sage ich mal. Man definiert eine Timeline, man definiert die Maßnahmen und dann werden die strikt abgearbeitet. Und das mag bei einem Bau von einer Fabrik oder von einem Gebäude, mag das der richtige Ansatz sein. Ne? Bei einer Kulturtransformation hat man es überwiegend oder hauptsächlich mit Menschen zu tun. Und das sind andere Spielregeln einfach da. Ne?
Das ist kein Projekt. Und da man kann eine gewisse Idee haben und einen Plan, keine Frage. Aber am Ende sind es Menschen und man muss sich ganz individuell darauf anpassen, dass, ja, da glaube ich auch fest dran, dass es nur so funktioniert. Und auch nur so authentisch wird und auch sich nur dadurch verändert. Man wird ja auch da nicht ernst genommen, wenn man sagt, ja, ich habe mir hier mal einen Plan erarbeitet. Es ist ja gar nicht authentisch. So entwickelt sich Kultur nicht und das passt auch irgendwie nicht zum Wort Kultur tatsächlich.
Ja. Das ist ja eine Kultur, so wie du sagst, das muss sich entwickeln und dieses Entwickeln ist ein permanentes Reflektieren auch, zu schauen, okay, wo bin ich jetzt? Was hat gut funktioniert? Was ist vielleicht auch nicht der richtige Ansatz? Also manche Maßnahmen passen vielleicht auch nicht heute, die sind vielleicht erst in einem Jahr richtig. Und das muss man vielleicht auch mal probieren und sagen, okay, das war zu früh, das war zu schnell. Oder dann muss man agieren, reagieren und das nochmal korrigieren auch so.
Ja, und auch ein ganz wichtiger Punkt, Korrektur. Einfach auch offen sein und sagen, hey, das haben wir nicht gut gemacht oder das ist nicht gut, es tut uns nicht gut. Korrigieren das und das ist auch nicht schlimm. Wieder dann diese Fehlerkultur, das sich eingestehen von Fehlern und gemeinsam auch an Kultur arbeiten. Und bei jedem neuen Mitarbeiter, bei jedem Teamwechsel, bei jeder neuen Aufgabe ändert sich das auch laufend. Das ist ein laufender Prozess, ja.
Ja, ja.
Deswegen ist Kultur ja auch so spannend.
Ja.
Aber auch wiederum sehr wichtig, spannend, total wichtig.
Du hast ja schon ein paar Mal gesagt, Fehlerkultur, ne? Und das sagst du jetzt so leicht natürlich. Mein Eindruck ist, Führungskräfte, vor allem Führungskräfte, tun sich sehr, sehr schwer, Fehler zuzugeben. Und ich würde fast sogar behaupten, dass Führungskräfte aus dem Finanzbereich sich noch ein Stück weit schwerer tun, mit Fehlern zuzugeben, weil eben durch diese Korrektheit, diese Gewissenhaftigkeit schon weiterhin ein prägendes Element im Job ist. Ne? Also egal, wie viel Freiräume wir machen, man erwartet trotzdem, dass der Jahresabschluss korrekt ist. Und da ist mein Eindruck, diese Fehlerkultur ist schneller gesagt bei den Führungskräften, als tatsächlich nachher auch umgesetzt, oder?
Das ist erlebe ich tatsächlich auch so. Und natürlich, wer macht schon gerne Fehler? Ich mache auch nicht gerne Fehler und schon gar nicht im Jahresabschluss. Da sollte man das wirklich vermeiden. Aber es lässt sich, wir sind alle Menschen. Und es ist ein Irrglaube zu meinen, dass wir keine Fehler haben oder nicht Fehler machen dürfen auch. Ich glaube, in gewissen Bereichen gilt es das natürlich so gut wie möglich einzugrenzen. Und dafür hat man ja auch ein Vier-Augen-Prinzip und solche Themen, wo das Ganze dann einfach gerade bei kritischen Themen angeschaut wird. Das auf jeden Fall. Ich persönlich bin tatsächlich davon so ein bisschen frei. Ich kann Fehler sehr gut zugeben, weil ich nicht so sehr, ich finde es nicht so schlimm. Persönlich. Ich finde es menschlich und sogar eher, ich glaube, wenn man Fehler zugibt, hat man die andere Person, man es nimmt auch den Wind irgendwie aus den Segeln und man sagt, guck mal, da ist auch ein Mensch, der mir gegenüber sitzt und wir müssen keine Spielchen spielen, dass hier jeder von Fehlern befreit ist, sondern es hilft auch beim Öffnen und beim Vertrauen und bei der Offenheit dem Gegenüber, wenn man das tatsächlich Fehler auch zugibt oder sagt, ich habe hier ein Problem und das ist total normal, also und gut.
Das schafft einfach auch persönliche, menschliche Nähe, die überlebenswichtig ist bei so einem Vorhaben, wenn man die Kultur ändern will, ne? Zum Schluss kann man vielleicht auch sagen, die Menschen, die sich schwer tun, mit Fehler zuzugeben, da gehöre ich, glaube ich, schon dazu, da hilft es, wenn man so einen Sparringspartner an der Seite hat. Na, das kann ein Kollege sein, das kann aber auch vielleicht ein Mitarbeiter sein, zu dem man Vertrauen hat, dem man dann einfach mal ja, ins Vertrauen zieht und sagt, hey, reflektier es mir ruhig, wenn ich mal daneben greife. Weil zu oft ist man ja einfach dann nur von sich selbst überzeugt oder will man von sich überzeugt sein. Und wenn man da einen an sich hat, der ab und zu mal so kurz anpiekst und sagt, hey, guck mal, Steffi oder Viktor, das hätte man besser machen können. Ich glaube, das kann vielleicht helfen, also als kleine Ideen.
Genau, und wichtig ist auch zu sagen, was man aus den Fehlern macht, ist doch viel, viel wichtiger, als dass man einen Fehler macht. Und eigentlich lernt man aus Fehlern und wächst daran. Eigentlich sind Fehler sogar gut, ja. Wenn man zum Teil. Und weißt du, wenn es jetzt nicht der gravierende Fehler ist, finde ich auch, ein bisschen Humor hilft. Ja. Man macht Fehler und dann denkt man sich, was habe ich denn da verbockt? Also es war jetzt wirklich, war wirklich nicht bei mir. Und dann lacht man drüber und macht besser. Wie gesagt, aus Fehlern lernen, ganz wichtig, weil sonst ist es wirklich, das sollte nicht passieren. Also wie gesagt, aus Fehlern lernen.
Was mir spontan einfällt, wo man vielleicht auch daran messen kann, ob man eine gute Fehler-Lernkultur hat, wenn es eher die Regel ist, dass Fehler offen geteilt werden. Also dass man dann sagt, hey, guck mal, das und das ist letzten Monatsabschluss passiert, das war jetzt nicht gut oder was weiß ich, ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen, was lernen wir daraus oder so. Dass man das so mehr oder weniger zur Routine macht, über Fehler, über Fehltritte vielleicht zu sprechen und sagen, hey, pass auf, das war blöd, lass uns gemeinsam lernen, damit das nicht nochmal passiert. Und ich glaube, wenn man das irgendwann mal so im Unternehmen oder in der Abteilung etabliert hat, das ist, glaube ich, schon ein gutes Stück.
Ja, absolut. Das ist richtig gut, was du sagst, weil die Kommunikation, das macht es auch leichter, das macht das Thema leichter, weil Fehler an sich, das Wort klingt schon furchtbar.
Ja, ja.
Und man duckt sich dann und auch wenn man es dann zugibt und alles, wenn man drüber spricht und es wird ein leichteres Thema, dass es auch okay ist. Und dann, wenn man dann die Learnings noch bespricht, dann kann ja vielleicht auch jemand anderes draus lernen, ja. Aus den Fehlern von allem. Das ist ja umso besser. Mhm. Und dann hast du recht, dann kann man sogar an der Qualität messen. Weil wenn andere aus anderen ihren Fehlern lernen, kann man tatsächlich auch wieder es messbar machen.
Genau.
Da fällt mir auch gerade tatsächlich ein. Wurde mal gefragt, was denn meine Vorbilder waren oder welchen Mentor ich hatte für meine Führungsaufgabe. Und ich muss zugeben, in meiner Karriere bisher hatte ich nicht viele Vorbilder als Führungskräfte, sondern, also Vorbilder im positiven Sinne, sondern eher im negativen Sinne, was ja aber auch eine Art Vorbildfunktion sein kann, wie ich eben nicht führen möchte und was für Führungsfehler passiert sind, die ich nicht machen möchte. Und auch da habe ich gelernt, aha, in die Falle werde ich nicht tappen, weil ich es einfach gesehen habe, wie es laufen kann. Und das ist ja auch was Schönes, von Fehlern lernen, die andere vielleicht machen und die sie teilen.
Super.
Ganz schön. Ja, das war jetzt ein schönes Brainstorming. Nehme ich gut.
Ganz unabgestimmt, ne? Was wir heute, glaube ich, mitnehmen sollten oder vielleicht auch die Zuhörer mitnehmen sollten, ist, Kultur ist nichts, was man machen oder sich um die Kultur kümmern sollte, wenn man Zeit hat oder wenn man Geld hat oder wenn es gerade reinpasst. Weil letztendlich ist es bestimmt das komplette Geschehen. Ohne die richtige Kultur laufen mir meine Mitarbeiter weg. Ohne die richtige Kultur werden sie krank oder performen einfach schlecht. Sobald man Indizien feststellt, dass es nicht okay ist oder nicht mehr okay ist, muss man auf jeden Fall das Ganze an sich reißen. Und ich glaube, was wir heute auch besprochen haben, das ist ein Business Case. Also man kann es nachher messen, wenn man dann Angst hat, zum Vorgesetzten zu gehen und sagt, ja, ich brauche einen Kulturworkshop. Hey, das ist ein Business Case. Ne? Das kann ich nachher nachweisen. Das hat einen gewissen ROI. Keine Angst vor Kulturarbeit. Ne?
Absolut. Nee, ganz im Gegenteil. Geht's an. Investiert die Zeit. Es ist ein Investment, das sich auszahlt. Kann ich ganz klar auch aus eigener Erfahrung sagen. Es zahlt sich aus. Und es ist, wie gesagt, ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor. Also angehen unbedingt und Zeit dafür nehmen. Ernsthaft auch das Thema angehen.
Ja, ja. Und ein bisschen langen Atem mitnehmen.
Ja, absolut.
Gehört gleichzeitig dazu.
Man wird die Früchte ernten.
Ja.
Das kann ich sagen.
Steffi, vielen, vielen herzlichen Dank. Ein wirklich sehr schönes Thema, ein sehr umfangreiches Thema. Also ich glaube, wir könnten dreimal so lange sprechen, als wir es jetzt gemacht haben. Ich glaube, den Überblick haben wir gegeben. Wer Fragen hat, kann gerne sich an dich oder an mich wenden. Also ich glaube, das ist ein Thema, wo wir alle noch sehr, sehr viel lernen können, weil das kann man abschließend nicht zu Ende diskutieren.
Absolut. Vielen Dank, Viktor.
Dankeschön.
Danke.
Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.